الناس السوء.
Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinenser. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik nur für diese Folge stammt aus dem Lied Al-Quds, Jerusalem, des Sängers Mustafa Al-Kurd, der auch der Ehemann von Professor Dr. Helga Baumgarten ist, von einem Auftritt 2016. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Helga Baumgarten. Helga Baumgarten ist Politologin und Historikerin. Sie lebt in Ostjerusalem und lehrte an internationalen Universitäten, zuletzt an der Universität Birzeit in Palästina. Helga Baumgarten ist jetzt in Rente, aber immer noch aktiv in Birzeit, vor allem im Doktorandenprogramm, interdisziplinäres Programm für Sozialwissenschaften. Helga Baumgarten schrieb zahlreiche Bücher und Artikel, zuletzt bei Promedia Wien. Kein Frieden für Palästina erschien im September 2021. Das Buch wird derzeit ins Arabische übersetzt und soll als arabische Ausgabe Ende 2022 erscheinen. Die Liste von den mehreren Publikationen von Helga Baumgarten kann man auf ihrer Wikipedia-Seite lesen. Willkommen, Helga, und danke, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, Shir, und ich freue mich, dass wir miteinander reden können.
Du hast zunächst Geschichte und Politik studiert, dann aber im Rahmen deines Studiums an der SOAS in London und in Göttingen begonnen, Arabistik zu studieren. Was hat dein Interesse daran geweckt und warum hast du dich von allen arabischen Ländern letztendlich für Palästina interessiert?
Nun, die Geschichte beginnt eigentlich an der Universität Tübingen und geht weiter mit meinem Studium als Fulbright-Stipendiatin an der State University of New York in Stony Brook. Und zwar ein Studienkollege, Studienfreund von mir, der als amerikanischer Fulbright-Stipendiat in Tübingen war, kam wieder zurück nach New York. Es war 1969/70, der Vietnamkrieg tobte und er wurde einberufen. Nun hatte er alles andere vor, als nach Vietnam zu gehen und dort zu kämpfen. Er hat sich als Kriegsdienstverweigerer registriert und ist dann tatsächlich als Englischlehrer in den Libanon gekommen. Und so beginnt dann meine Geschichte mit der arabischen Welt. Ich war wieder zurück in Tübingen, dabei mein Staatsexamen zu machen. Und dann kam ein Brief, damals hat man noch mit normalen Briefen korrespondiert, von meinem Freund, der sagte, Helga, das ist die letzte Chance, den Libanon kennenzulernen. Meine Frage war, Libanon, um Gottes Willen, was ist denn der Libanon? Bin losgezogen und das einzige Buch, was es damals über den Libanon gab, war ein Buch über den palästinensischen Widerstand im Libanon von einem französischen Autor. Und ich sagte, gut, warum nicht? Ich fahre in den Libanon, das habe ich gemacht. Und im Libanon habe ich dann einerseits dieses wunderschöne Land kennengelernt und ich habe viele Palästinenser kennengelernt, unter anderem auch einen Studienfreund, einen libanesischen Studienfreund, der damals mit mir an der State University of New York in Stony Brook war, der mich in die verschiedenen Flüchtlingslager eingeführt hat. Er war aktiv gewesen bei der Bewegung der arabischen Nationalisten und dann der PFLP. So hat also mein Interesse für Palästina begonnen und als ich dann zurückkam und unter anderem ein Stipendium nach London bekam, eigentlich an die London School of Economics, dachte ich, ich sollte vielleicht auch Arabisch lernen. Also ich habe nie Arabistik studiert, ich habe schlicht Arabisch gelernt und das wurde in London damals nur an der SOAS angeboten und da habe ich also meinen ersten Arabischkurs gemacht. Bin dann im nächsten Jahr gleich nochmal in den Libanon geflogen, um mir alles genauer anzuschauen und habe dann bei diesem zweiten Besuch beschlossen, anstatt irgendetwas über deutsche Geschichte zu machen, doch vielleicht eher über was Aktuelles, nämlich über die Palästinenser im Libanon zu promovieren. Und das hat sich dann entwickelt, bis ich dann bei Bassam Tribi in Göttingen gelandet bin und von Geschichte auf Politikwissenschaft umgeschaltet habe und dann über die palästinensische Nationalbewegung promoviert habe.
Also dein Freund, der sagte, letzte Chance, Libanon kennenzulernen, hat eine sehr zutreffende Prophezeiung gemacht, weil er das geschrieben hat, wenn ich richtig verstehe, kurz vor der Zivilkrieg in Libanon.
Richtig, genau. Als ich dann für die Arbeit an meiner Promotion Anfang 75 in den Libanon kam, kam ich gerade recht zu den ersten Zusammenstößen und dann kurz drauf hat der Bürgerkrieg im Libanon begonnen und meine Jahre im Libanon waren überschattet vom Bürgerkrieg. Also das hieß Promotion, Forschungen, dann war ich immer engagiert in Burj el Barajn, in dem Flüchtlingslager, das ich als erstes kennenlernte und habe dort Kindern Englisch unterrichtet. Und als es dann schlimm wurde im Krieg, habe ich gesagt, ich kann ja nicht sicher und ohne etwas zu tun in Ras Beirut in der Nähe der EUB sitzen. Und ich habe dann neben meiner Promotion...
EUB für die Leute, die nicht kennen.
EUB, American University of Beirut. Ich habe da neben der Forschung für die Doktorarbeit und den Englischunterricht in Burj el Barajne schlicht und endlich am Schluss die Abend- und Nachtschicht im Krankenhaus der Palästinenser an der Arab University gemacht. Also abends von 6 bis nachts 12 habe ich dann als Hilfsschwester im Krankenhaus gearbeitet und da auch meine Erfahrungen gemacht.
Wow.
Und die Dinge eben aus erster Hand mitbekommen.
Ja, und dort hast du erste Kontakt mit PalästinenserInnen gemacht auch. Und du sagst von der PFLP, das heißt Menschen, die auf der linken Seite der Politik, der palästinensischen Flüchtlingslager und palästinensische Politik insgesamt. Aber später hast du ein Buch geschrieben.
Nicht nur mit der PFLP, ich meine im Krankenhaus der PLO, das war natürlich dominiert von Fatah. Mhm. Und im Rahmen meiner Forschungen habe ich natürlich Kontakte mit sämtlichen Organisationen gehabt, aber mein allererster Kontakt 72 war eben über einen Freund, der aus der Bewegung der arabischen Nationalisten, die dann später 67 PFLP wurden, ist also da gekommen, aber dann hat sich das ausgedehnt, denn man kann ja nicht nur ganz eng mit einer einzigen Organisation Kontakt aufnehmen, aber als Linke waren meine Sympathien natürlich immer auf Seiten der linken Palästinenser.
Aber es gab auch die rechte Seite der palästinensischen Politik, das sehr wenig geforscht ist. Und ich glaube, die Bücher, die über die Hamas-Partei geschrieben wurden, kann man vielleicht auf 2 Hände listen. Und du bist eine der ersten Forscherinnen, die über Hamas geschrieben hast. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, warum und wie hast du die Hamas-Partei geforscht?
Das war sicher nicht aus eigener Initiative oder weil ich gesagt habe, ich kenne nun alle Organisationen von der Fatah eher zentristisch oder rechts bis hin zur linken PFLP. Jetzt müsste ich mich auch mit dem politischen Islam oder mit Hamas auseinandersetzen. Das war, glaube ich, nicht meine Option. Mhm. Aber ich hatte Kontakt aufgenommen. Ich war schon in Palästina mit der International Crisis Group und die International Crisis Group wollten mich erst auf einen Kongress der Fatah nach Kairo schicken und ich habe zugestimmt und habe gesagt, okay, ich verfolge das weiter und dann wurde ich zurückgepfiffen und es hieß, nee, lass das alles sein, wir brauchen unbedingt einen International Crisis Group Bericht über Hamas. Ich sagte, um Gottes Willen, ich habe keinerlei Kontakte zu Hamas und eigentlich auch kein großes Interesse an Hamas. Nee, sagten sie, probier das mal. Und Robert Malley, der war damals der Chef für Nahost bei der International Crisis Group, jetzt der US-Vermittler für den Iran. Rob Malley hat mir dann viele Kontakte vermittelt. Ich will gar nicht sagen, mit wem allem. Kurz und gut, ich landete dann in Gaza und hatte dort die Chance, mit Sheikh Ahmed Yassin zu reden, also noch bevor er ermordet wurde, mit vielen anderen Hamas-Führern, war dann im Libanon auch wieder durch Vermittlung von Rob Malley und anderen, wie gesagt, die ich nicht alle nennen möchte.
Ja.
und bin schließlich auch noch kurz in Katar gewesen, um verschiedene Hamas-Führer zu treffen. Und naja, mein International Crisis Group-Bericht, aus dem ist nichts geworden, weil ich denen irgendwie zu kritisch war oder zu hinterfragend oder zu wissenschaftlich war. Jedenfalls habe ich mein Material denen gegeben. Der Bericht kam praktisch unter einem anderen Namen, aber mit meinem Material raus. Und ich habe gesagt, okay, jetzt mache ich ein Buch über Hamas, warum auch nicht. Und zu dem Zeitpunkt war Deutschland tatsächlich ein kleines bisschen liberaler, als es heute ist. Und ich hatte tatsächlich die Chance, ein Buch oder mein Buch über Hamas auf Deutsch zu schreiben.
Ja, ich möchte, dass wir zurück an diesen Punkt, was ist in Deutschland passiert, kommen, dass Deutschland nicht mehr liberal genug, um ein Gespräch über Palästina führen zu können. Aber vorher habe ich bemerkt, ich habe vielleicht zu viel übersprungen zu deinem Buch über Hamas. Du sagtest, du hast das Buch geschrieben, als du schon in Palästina gelebt hast. Und ich habe vergessen zu fragen, seit wann lebst du in Palästina und wie hast du die Entscheidung getroffen, in Palästina zu leben?
Also zuerst mal die einfache Frage. Wir leben seit 1985 in Palästina, ganz präzise in Ost-Jerusalem. Wir, das heißt mein Mann Mustafa al-Kurt, der palästinensische Liedermacher, Dichter und Komponist und Sänger, und unser Sohn Darwish. Wir sind nach Jerusalem gekommen aus zwei Gründen. Eines ist ein direkter persönlicher Grund. Mustafa war als politischer Sänger aus dem Land ausgewiesen worden und seine Rechtsanwältin war die Lea Zemel gewesen. Lea Zemel hat uns in Berlin besucht, wo ich an der Freien Universität Berlin unterrichtet habe, und sie sagte, Mustafa, du musst zurückkommen. Jerusalem, wir brauchen dich. Und wir haben ihr gesagt, Lea, tu deinen Job, wir kommen gerne zurück. Und Lea ist eine brillante Rechtsanwältin und sie hat das tatsächlich geschafft, dass Mustafa, dass wir alle zurückkommen durften. Das war der eine Grund, der persönliche. Also Mustafa konnte in seine Heimat, Geburtsstadt zurückkehren. Und der zweite Grund war, dass ich nach meiner Assistentenstelle in Berlin ein Forschungsprojekt bekommen habe, dass ich da was ich in Palästina selber durchführen wollte. Also es war ein akademischer und ein persönlicher Grund und im Endeffekt hat sich dann beides verbunden und meine ganze akademische Arbeit hat sich dann mehr oder weniger auf Palästina konzentriert.
Wir machen jetzt eine kurze Pause. Jetzt sind wir zurück von der Pause. Du bist nach Ost-Jerusalem gekommen, genau 2 Jahre bevor die erste Intifada ausgebrochen hat.
Genau, also wir sind in der Zeit gekommen, als es ziemlich ruppig zuging. Die Unterdrückung der Palästinenser hat wirklich sichtbar zugenommen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich von unserer Wohnung, wir haben auf halber Höhe vom Ölberg gewohnt, runtergekommen bin zur Altstadt und dann immer wieder beobachten musste, wie die Armee Leute zusammengeschlagen hat. Und ich dachte mir, wenn ich als erkennbare Ausländerin stehen bleibe oder vielleicht auch sage, dass das was hilft, meistens hat es absolut nichts geholfen. Und die Lage hat sich dann enorm zugespitzt und der große Ausbruch war dann tatsächlich Dezember 1987. Und auch da habe ich ein wirklich großes persönliches Erlebnis. Lea Zemel, Rechtsanwältin, mit der wir auch eng befreundet sind, sagte mir, dass sie mich braucht bei einem Prozess in Gaza. Und ich habe da als akademische Spezialistin aussagen müssen. Wir waren am 8. Dezember in Gaza. Und waren am Gericht, haben dann noch einige andere Orte in Gaza miteinander besucht und auf dem Weg zurück kamen wir genau an, als dieser Unfall bei Eretz, also an dem Grenzübergang, passierte, als mehrere Palästinenser von einem israelischen Auto überfahren wurden. Da war die Hölle los und Lea sagte, Helga, halt dich fest, wir müssen raus so schnell wie möglich. Wir sind gut in Jerusalem angekommen und am nächsten Tag war die Intifada los.
Ja, ich bin sehr neugierig. Wie schnell konntest du und vielleicht auch Mustafa erkennen, dass die erste Intifada los war? Weil für die Israelis, die israelische Media, hat das 2 Wochen gedauert, bis sie verstanden haben, dass die Proteste nach diesem Unfall oder sogenannten Unfall wirklich politisch waren und nicht nur einfach zwecklos Unruhe, was die Israelis am Anfang dachten.
Nun, ich denke, die Entwicklung in Ost-Jerusalem und auch in der Westbank, wir haben Verwandte in Ramallah, das war innerhalb von Tagen, 1, 2, 3 Tagen war das absolut klar ersichtlich, dass wir hier in einer völlig neuen Situation waren, dass es wirklich darum ging, dass die Palästinenser die Besatzung loswerden wollten und dass alle ihre Ziele darauf gerichtet waren. Das war sofort erkennbar, dass die gesamte Gesellschaft im Aufstand war und miteinander am selben Strang gezogen hat. Also wir haben das, wo wir gewohnt haben, in dem kleinen Ort Suane sofort gesehen. Die Schulen, die Unis, die Jugendlichen, das war etwas völlig anderes. Und innerhalb von Tagen konnte man auch zum Beispiel auf dem Weg zwischen Jerusalem und Ramallah keinerlei Siedler mehr sehen. Also wir haben gesagt, die Siedler sind verschwunden. Es ist alles befreites palästinensisches Gebiet, so sah das aus. Und es gab einen palästinensischen Journalisten, Mahul, der innerhalb der ersten Tage schrieb, das ist eine Revolution. Also das kam relativ schnell, also auch die Interpretation von der palästinensischen Seite, wo ich mich wie viele, viele andere vertan habe, aber das kommt aus der politisch-ideologischen Einstellung. Wir hatten gedacht, dass der politische Islam nicht das Geringste mit diesem Aufstand und mit der Intifada zu tun hat und da lagen wir absolut falsch. Also meine Forschungen später haben ergeben, die Intifada im Gazastreifen, das waren die Muslimbrüder, aus denen sich dann sehr schnell die Hamas entwickelt hat. Also die Hamas ist praktisch gegründet worden zu Beginn der Intifada im Gazastreifen. Wir in der Westbank haben wahrgenommen, der Aufstand, das ist die Linke, maximal die Fatah. Aber die Linke hat eine führende Rolle in dieser Intifada. Auch das war wahrscheinlich eine falsche Perzeption. Also später habe ich dann auch eher gesehen, dass die Fatah doch eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung gespielt hat, speziell im Flüchtlingslager Balata im Norden der Westbank, also bei Nablus, wo heute wieder die Hölle los ist.
Ja, also du kennst dann Jerusalem und besonders Ost-Jerusalem sehr gut. Ich bin in Jerusalem, in West-Jerusalem, geboren und aufgewachsen. Aber jetzt möchte ich eine politische Frage stellen. Denkst du, dass wir Nachbarn im selben Stadt waren? Oder ist Ost-Jerusalem und West-Jerusalem 2 Städte? Also das ist eine politische Frage, weil für manche Leute ist Ost-Jerusalem eine Stadt unter israelischer Besatzung, aber andere Leute sagen, Jerusalem ist geteilt mit einer Mauer wie Berlin damals und muss wieder vereinigt sein. Natürlich unter demokratischen Bedingungen, nicht was die Israelis sagen, die Vereinigung von Jerusalem durch Annexion und Besatzung, sondern die Mauer muss weg. Was ist deine Position?
Das ist eine extrem komplizierte Frage. Für Leute aus Ost-Jerusalem ist West-Jerusalem zugänglich. Und Menschen aus Ost-Jerusalem haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel in israelische Krankenhäuser Krankenhäuser in Westjerusalem zu gehen und dort behandelt zu werden, etc. Viele, viele aus Ostjerusalem arbeiten in Westjerusalem, sei es im Gesundheitsdienst, auf dem Bau, in sonstigen Hilfsarbeitspositionen, in Restaurants etc. Meine Wahrnehmung ganz am Anfang war, dass zwischen Ost- und Westjerusalem eine unsichtbare Mauer besteht. Also man kann problemlos von Ost nach Westen, aber man weiß sofort, man ist in einer anderen Stadt.
Ja.
Politisch gesehen gehöre ich zu den Menschen, die sagen, es wäre ein Verbrechen, eine Stadt wie Jerusalem zu trennen. Und es war absolut katastrophal, dass diese Stadt getrennt war. Die Lösung ist, wie du sagst, nicht ein Stadtteil, der unter Besatzung ist und von kolonialen Siedlungen umzingelt wird, damit er sich nicht ausdehnen kann. Die Lösung muss eine Stadt sein, in der alle Bürger dieser Stadt frei und gleichberechtigt nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander leben können. Es gab immer mal wieder in meinem Erleben Ansätze dazu. Also wir haben zum Beispiel die Women in Black. Zu der Demonstration sind immer wieder auch Frauen aus Ost-Jerusalem gekommen. Es gab und gibt die Demonstrationen in Sheikh Jarrah, wo viele Linke aus West-Jerusalem kommen, zusätzlich zu den Bewohnern aus Ost-Jerusalem. Und wir hatten einmal, da bin ich aber jetzt tatsächlich überfragt, in welchem Jahr das war, wir hatten einmal eine Aktion, an dem Palästinenser, meistens linke Palästinenser und linke Israelis, einen großen Kreis um die gesamte Altstadt gemacht haben, um zu sagen, wir wollen alle zusammen ein vereintes, gleichberechtigtes, freies und für alle frei zugängliche Jerusalem. Das ist unsere Hoffnung und das Ganze, auch das wäre meine persönliche Hoffnung, dass alles in einem freien Staat, in dem alle Juden wie Palästinenser, also jüdische Israelis wie Palästinenser, frei und gleichberechtigt leben können, sei es die binationale Option in einem Stadt oder die Option, die Asmi Bshara mal als erster die Diskussion gebracht hat, One Man, One Vote, Gleichheit, Freiheit, Gleichberechtigung.
Ja.
Aber wie gesagt, der Weg dahin ist sicher noch ein sehr, sehr langer. Und wir haben auf der palästinensischen Seite, denke ich, eine Richtung, in der diese Option immer von mehr Leuten als mögliche Option betrachtet wird, während auf der israelischen Seite, ich glaube, das ist kein Prozent, die für eine One-State-Solution wären. Leider.
Ja, ich möchte zurückkommen zu, was du vorher gesagt hast über die Rolle von der politische Islam und die Gründung von Hamas innerhalb der ersten Intifada und das mit Jerusalem zusammenzubringen. Ich glaube, Hamas spielt eine sehr wichtige Rolle in der Politik von Jerusalem. Erstens kann man sagen, die Wahlen 2006, als die Hamas-Partei gewonnen hat, dann habe ich oft gehört von vielen PalästinenserInnen, sie würden entsetzt, dass die israelische Behörden haben Schilder oder Posters von Hamas entfernt, zerstört und Menschen festgenommen in Jerusalem, in Ost-Jerusalem, weil sie für Hamas waren. Und deswegen haben sehr viele Menschen die Hamas-Partei gewählt, auch wenn sie nicht diese Politik unterstützten, sondern als Protestwahl. Und Hamas hat dann gewonnen. Aber dann war das auch genau der Grund, dass die Wahlen, das stattfinden sollten, letztes Jahr verschoben wurden von Präsident Mahmoud Abbas. Er sagte, wenn die Israelis uns nicht erlauben, in Jerusalem alle Parteien teilzunehmen, inklusive Hamas, dann können wir keine Wahlen haben. Und das war seine Ausrede, keine Wahlen zu haben. Noch ein drittes Beispiel, die Rolle von Jerusalem in der Politik von Hamas, in der Auseinandersetzung und die israelische Angriff in der Gazastreifen letztes Jahr im Mai, als die Krise in Sheikh Jarrah begonnen hat, aber als die Israelis auch in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem einmarschiert haben, hat Hamas gesagt, dann reagieren wir mit einem Angriff aus Gaza. Man kann in diese drei Beispielen sagen, Jerusalem spielt eine sehr wichtige Rolle für die Politik von Hamas. Stimmt du damit?
Nun sicher, Hamas ist eine religiöse Organisation oder eine Organisation, die sich sehr stark religiös definiert und ganz zwangläufig muss Jerusalem, der Haram Sharif, eine zentrale Rolle in dieser Organisation spielen. Da gibt es absolut keine Diskussion drüber. Die Muslimbrüder, als die aus Ägypten nach Palästina gekommen sind, haben in Jerusalem ihr erstes Büro eröffnet. Das Schild kann man immer noch lesen an einem Haus etwas außerhalb der Altstadt. Und zweifellos spielen die Muslimbrüder und später die Hamas eine wichtige Rolle. In der jordanischen Zeit ist es so, dass die Muslimbrüder, weil sie von Jordanien so viel Freiheit bekommen hatten, unterstützt wurden, in der Bevölkerung überhaupt keine Unterstützung bekommen haben. In Ägypten wurden sie durch Nasser bekämpft. Also das war eine Zeit, in der Muslimbrüderschaft absolut keine Unterstützung hatte. Das hat sich dann etwas verschoben während der israelischen Besatzung. Und als dann die Intifada begann und die Hamas gegründet wurde, war der Schwerpunkt der Hamas ganz eindeutig im Gazastreifen und dann in der Westbank eher in Hebron als in Jerusalem. Also wir haben in Jerusalem, also meine eigene subjektive Erfahrung, absolut nichts von der Hamas mitbekommen. In der Westbank sah das dann schon etwas anders aus, aber auch dort ist es so, dass die Hamas eher eine sekundäre Rolle gespielt hat. Das hat sich dann zusehends verschoben, nicht zuletzt in der Oslo-Periode, als einfach die Leute, die Oslo abgelehnt haben, zusehends in die Richtung der Hamas gegangen sind. Denn Oslo, und das ist das Interessante, wurde abgelehnt von Intellektuellen wie Edward Said zum Beispiel, wurde aber, und das wird oft übersehen, mit praktisch denselben Argumenten abgelehnt seitens der Hamas, und von daher sind immer mehr Kritiker an Oslo in die Hamas-Richtung gegangen. Bei den Wahlen 2006 gibt es dann die große Frage, wer hat die Hamas gewählt? Waren das Leute, die wirklich mit und für den politischen Islam eintreten, oder waren das Leute, die einfach die Nase voll hatten von der Fatah und eine Alternative suchten und bereit waren, auch der Hamas eine Chance zu geben, das Ruder rumzureißen und eine andere Regierung zu bilden. Es ist extrem schwierig, auch in Umfragen jetzt zu unterscheiden, wer hat nun tatsächlich die Hamas gewählt. Und wenn wir schließlich zum Jahr 2021 gehen, die Proteste, die Demonstrationen der Palästinenser waren konzentriert einerseits in Sheikh Jarrah, wo es um die drohenden Vertreibungen der Bewohner dort ging durch extremistische israelische Siedler. Und sie waren zum Zweiten konzentriert auf das Damaskustor und auf dem Haram Sharif, wo die israelische Grenzpolizei und Armee ganz brutal gegen die Palästinenser vorgegangen sind. Und für die Hamas im Gazastreifen konnte man aus politisch-ideologischen Gründen hier nicht ruhig zusehen. Sie stellten ein Ultimatum und als Israel das Ultimatum vom Tisch schob ohne Reaktion, fielen dann die ersten Raketen in Richtung Jerusalem. Also wir konnten aus Betanina tatsächlich den Einschlag der allerersten Rakete in der Richtung Abu Rush sehen. Und dann war es einfach so, dass durch den Krieg, und es wurde wieder ein Krieg der israelischen Armee gegen den gesamten Gazastreifen, nicht gegen die Hamas, hat sich die gesamte Bevölkerung hinter die Hamas gestellt und nicht hinter Mahmoud Abbas, der einfach mit der Sulta keine Rolle gespielt hat in Jerusalem. Und wir konnten beobachten, wenn irgendeiner von Fatah in Jerusalem nur den Mund aufgemacht hätte, hätten die Leute sie sofort vertrieben und gesagt, haut ab, wir wollen von euch nichts sehen und nichts hören. Das hat sich in der Zwischenzeit schon wieder etwas verschoben. Sicher nicht in Richtung Unterstützung der Fatah, eher in Richtung, dass die Leute fast von allen Organisationen tendenziell die Nase voll haben. Auf der anderen Seite vielleicht ein kleines Bild. Am 8. Oktober ist das große palästinensische Treffen in Algerien zu Ende gegangen, angeführt vom algerischen Präsidenten und flankiert hochrangige Fatah-Führer von Seiten der Hamas war Ismail Haniyeh da. Und Ismail Haniyeh hat dann eine Anstecknadel von Jerusalem genommen und dem algerischen Präsidenten an sein Jackett geheftet. Da hat man gesehen, also das kam nicht von der Fatah, das kam von keiner einzigen Organisation. Hamas hat darauf bestanden, dass der algerische Präsident verstehen muss, wie zentral für die Palästinenser Jerusalem ist.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Dokument, dieser Versöhnungsprozess wirklich dieses Mal erfolgreich wird.
Nun, die Skepsis ist, glaube ich, angebracht. Ich verweise immer auf meinen, denke ich, immer noch aktuellen Artikel, das System Oslo, das vor einigen Jahren in Inamo, leider eingestellte Zeitschrift, publiziert worden ist, wo ich verschiedene Beispiele der versuchten Einigung an allererster Stelle natürlich zwischen und Aussöhnung zwischen Fatah und Hamas hinweise. Und dann kommt innerhalb kürzester Zeit das Eingreifen von Israel und den USA, meistens beide konzertiert, und dann gibt es den großen Rückzieher seitens der Fatah. Ja. Wir wissen nicht, ob auch das wieder passieren wird. Auch die Sulta und Mahmoud Abbas inzwischen an einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen...
Ja, Sulta, für die Zuhörer, die nicht wissen, ist die palästinensische Autonomiebehörde.
Genau, palästinensische Autonomiebehörde oder die Sulta, wie ich sie lieber nenne. Man muss darauf hinweisen, dass Mahmoud Abbas Putin getroffen hat auf der großen Konferenz vor wenigen Tagen und da klar gesagt hat, er rechne nicht mehr oder er habe kein Vertrauen mehr in die USA und in den Westen. Worauf man setzen könne, sei nur die Unterstützung durch Russland, was natürlich zu einer massiven Rüge in Anführungszeichen der Palästinenser und Mahmoud Abbas durch die Amerikaner geführt hat. Und wir haben Mohammad Steyeh, also der palästinensische Premierminister, war am 17. Oktober tatsächlich, und das ist ein absolutes Novum in dieser Periode, im Flüchtlingslager in Jenin. Und hat dort seine Solidarität mit den Familien der erschossenen, ermordeten Palästinenser, also der Märtyrer, wie die Palästinenser es nennen, ausgedrückt und sich mit ihnen solidarisiert. Ein absolutes Novum. Sowas hat es seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, seitens der Fatah nicht gegeben. Also Novum Mahmoud Abbas und Richtung Russland und Novum Mohammad Steyer mit dem Besuch im Flüchtlingslager in Jenin. Das könnte neue Optionen eröffnen. Wir müssen abwarten.
Ja, ich möchte diesen Punkt, diese Treffen zwischen Abbas und Putin nutzen, um zu der Frage zu kommen, was passiert in Deutschland. Ich kann natürlich die Frustration und Enttäuschung von Abbas verstehen, dass die Westen 100% pro-Israelis sind. Wir haben viel über Hamas gesprochen. Ich glaube, obwohl ich ein klarer Gegner von Hamas bin, dass die Taliban schlimmer als Hamas in jeder Aspekte. Und trotzdem, die Taliban in Afghanistan. Und trotzdem hat Kanzlerin Angela Merkel gesagt, man muss auch mit den Taliban handeln. Man kann nicht einfach kämpfen, ohne zu sprechen. Und die Israelis natürlich sprechen mit Hamas ständig, aber die Deutschen sind nicht bereit, darüber zu hören. Und ich glaube, du warst selber sehr stark angegriffen, sehr unfair, mit der absurde Vorwurf, dass wenn du die Hamas-Partei forschst, das heißt irgendwie, dass du die Hamas-Partei unterstützt. Das ist natürlich ein tiefes Missverständnis, was akademische Arbeit ist. Aber diese Zensur in Deutschland, diese geschlossenen Augen und in der Tagesschau kann man sogar nicht das Wort Hamas hören. Sie sagen radikal-islamistische Hamas. Das ist eine Tendenz, dass du sagst, war nicht der Fall in den 80er Jahren. Vielleicht auch nicht in den 90er. Was ist passiert in Deutschland, dass jetzt kann man darüber nicht mehr reden?
Nun, ich denke, wenn ich das richtig sehe, und manchmal hat man ja den besseren Blick von außen, als wenn man innen ist. Ich denke, in Deutschland haben wir eine Entwicklung, in der die Mainstream-Presse immer mehr in eine Richtung geht. Also das ist keine liberale, vielseitige, nach allen Richtungen hin offene Presse, sondern es ist, und jetzt provoziere ich natürlich, es ist fast eine gleichgeschaltete Presse. Es gibt Untersuchungen aus einem Forschungsinstitut an der Universität Leipzig von vor 2-3 Jahren, die klar zeigen konnten, dass wenn in einem Fernsehsender, in einer Zeitung eine Interpretation gegeben wird, die von der Regierung auch unterstützt wird, dass dann praktisch runter bis zur letzten kleinen Zeitung alle im Grunde genommen dasselbe schreiben. Und wir haben diese, in Anführungszeichen, Gleichschaltung auf zwei Bereiche, würde ich sagen, konzentriert. Da ist zum einen die Politik Deutschlands gegenüber Israel, wo man nur Israel sieht und die Palästinenser in echt kolonialer Art und Weise schlicht nicht ernst genommen werden. Das ist die eine Geschichte. Und wo man alles, was aus Israel kommt, als bare Münze nimmt, ohne mal zu hinterfragen, was eigentlich die israelische Politik ist und wer momentan die israelische Politik bestimmt. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist natürlich die Ukraine und der Krieg in der Ukraine, wo Deutschland in schon, sorry, fast lächerlicher Weise die Ukraine als den Vorposten der Demokratie darstellt, während Putin der neue Hitler ist. Ich meine, jeder, der die Ukraine ein bisschen studiert hat, die Geschichte und die gegenwärtige Führung, und ich bin kein Spezialist hier, aber ich lese durchaus, weiß, dass die Ukraine alles andere als ein demokratischer Staat ist. Und Putin, und ich mag keine Geheimdienstleute, auch keine ehemaligen Geheimdienstleute, ist ein autoritärer Herrscher, aber sicher kein Hitler. Und völlig ausgespart wird der Versuch der Amerikaner, unterstützt von der EU, die NATO und die EU immer weiter nach Osten auszudehnen und damit nolens volens Russland und russische Interessen zu beeinträchtigen. Also man ist nicht mehr bereit, diesen Krieg als Krieg zu sehen und zu sagen, unser Ziel soll es sein, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und was Israel betrifft und die Palästinenser, man sieht nur Israel und die Existenz Israels, die deutsche Staatsraison ist, wie Frau Merkel mal bestimmt hat. Und die Palästinenser, mit denen geht man nur, wie gesagt, in kolonialer Manier um. Und man denkt, dass Herr Bennett und Konsorten Demokraten seien. Ich meine, auch das so absolut hirnrissig.
Ja.
Und das große Problem ist, die Berichte über Israel sind jedem deutschen Journalisten, der hier im Lande ist, zumindest wenn er das lesenskundig ist und Englisch lesen kann, über die englischsprachige Haaretz zugänglich. Aber wir sehen praktisch nichts davon in der deutschen Presse. Und das ist das große Problem, das ich zum Beispiel gesehen habe mit meinem Buch. Mein Hamas-Buch wurde noch überall besprochen, also 2006 folgende. Mein Buch jetzt, Kein Frieden für Palästina, ist nirgends, absolut nirgends in der Mainstream-Presse besprochen worden. Weder im Rundfunk noch in irgendeinem einer Zeitung. Und das ist, ich meine, sorry, man kann das Buch verreißen, wenn man möchte, aber man kann nicht so tun, als sei das Buch nicht erschienen. Und genau das wird gemacht. Und das gab es vorher nicht.
Ja, das sehe ich als großer Verlust für die deutsche Politik, für die deutsche Verständnis von was passiert jetzt in Nahost und Palästina und Israel. Hast du noch etwas zu sagen, bevor wir schließen?
Nun, ich denke, wir sollten vielleicht auf einen Punkt noch hinweisen, auch das ein Punkt, der in der deutschen Presse vielleicht mit Ausnahme der Nachdenkseiten und ab und an mal vielleicht im Rundfunk in der Zeitung völlig ausgeklammert wird. Wir haben momentan und seit einigen Wochen schon eine brutale Unterdrückungspolitik und man kann schon sagen, Mordpolitik der israelischen Armee in der Westbank und in Ostjerusalem. Also die Armee ist überall ständig unterwegs und wir haben praktisch jeden Tag 2, 3, 4 ermordete Palästinenser. Ich kann es nicht mehr anders nennen. Und was auch übersehen wird, das sind immer jüngere Leute, also das sind Kinder, Teenager, maximal 20, 22 Jahre alt. Wir haben den schlimmen Fall in Tekoa, etwas außerhalb von Bethlehem, wo die Armee in aller Brutalität in ein Haus eingedrungen ist und ein kleiner Junge von 7 Jahren einen Herzschlag bekommen hat. Man stellt sich das vor, ein Kind mit 7 Jahren ist so von Angst erfüllt, dass es tot umfällt. Amira Haas hat das in brillanter Form in Haaretz beschrieben, dass diese gezielt produzierte Angst durch die Armee mit der israelischen Politik ist und eben furchtbare Folgen hat. Wir haben das Flüchtlingslager Shofar, das einzige Flüchtlingslager, das Teil von Ostjerusalem ist, mehr als eine Woche unter totaler Ausgangssperre. Eine Studentin von mir, eine Doktorandin, lebt dort und die sagte, es war absolut unvorstellbar. Man hat vor 15. Oktober wurde die Sperre endlich aufgehoben. Aber wir haben seitdem die Drohne, die die Palästinenser im Gazastreifen seit langen Jahren kennen, die Sanane nennen sie, die geht praktisch ständig über unseren Köpfen hinweg. In Gaza, wie gesagt, seit Jahren ununterbrochen. Wir hier in Ostjerusalem und Shrafat seit etwa dem 14., 15. Oktober. Das kann man allerdings auch in Westjerusalem hören. Und eine Freundin von mir, die in der German Colony lebt, sagt, es gibt einen kleinen Trost. Die Privatwohnung des amerikanischen Botschafters in Israel, Botschaft ist ja in Jerusalem,
ja,
auch der muss das Tag und Nacht ertragen. Das hat uns ein klein wenig beruhigt. Aber die Lage ist so schlimm wie nie zuvor. Und man muss eigentlich alle, die in Solidarität mit den Palästinensern stehen, auffordern, Druck zu machen, dass endlich die Palästinenser unter internationalen Schutz gestellt werden, damit dieses unsägliche Morden endlich aufhört und Palästinenser endlich wieder einigermaßen ohne Angst um ihr Leben zu haben, durchatmen können. Das können sie momentan nicht.
Ja. Vielen Dank, Helga, für deine Zeit.
Nicht zu danken.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik nur für diese Folge stammt aus dem Lied Al-Quds, Jerusalem, des Sängers Mustafa Al-Kurd, der auch der Ehemann von Professor Dr. Helga Baumgarten ist, von einem Auftritt 2016. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Sie können uns auch auf Spotify, auf iTunes und anderen Plattformen folgen. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in den Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören.